Beziehungen pflegen.
Es gibt Naturtalente für Beziehungen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich verschicke keine Postkarten wie meine Freundin Stefanie. Ich backe keinen Kuchen für die Nachbarn wie Nicola. Und ich organisiere keine gemeinsamen Theaterbesuche, Frühstücke und Grillnachmittage wie meine Nachbarin Anja. Anja hat mir sogar den Dauerbabysitter für meinen Hund organisiert, als wir im Ausland waren. Ich finde, jeder sollte eine Anja im Leben haben. Das alles tue ich nicht deswegen nicht, weil ich es blöd fände. Im Gegenteil, ich freue mich riesig darüber. Ich komme nur schlicht nicht von selbst auf die Idee. Deswegen schreibe ich mir jetzt dafür To-Do-Listen, weil ich meine Freunde mag und will, dass sie das wissen.
So geht's. Das Erste, was ihr braucht, sind, offensichtlich, Nachbarn, Freunde und Verwandte. Menschen, denen du deine Aufmerksamkeiten angedeihen lassen kannst. Das Zweite sind Ressourcen. Damit meinen wir nicht nur Geld. Siehe Kapitel, nun Ressourcen. Damit meinen wir auch den nötigen Zeitwohlstand, den nötigen Grad an Entspannung, um überhaupt auf die Idee kommen zu können, dass die Postkarte dort, an der du gerade vorbeikommst, genau das Richtige für Stefanie wäre. Und dann kommt die äußere oder innere To-Do-Liste. So lange, bis es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das kann konkret sein, Martha von nebenan eine Viertelstunde zuhören, Anja ein Blümchen vorbeibringen für all die Mühe mit dem Theater, Papa eine Postkarte schicken. Es kann auch weitergefasst sein, ein bisschen wie die Pfadfinderziele von Tick, Trick und Track. Kennt die noch jemand? Ihr könntet euch einfach die gute Tat der Woche vornehmen oder routinemäßig in die Einkaufsliste »Schreibt noch jemand Einkaufslisten?« aufnehmen, die Augen offen zu halten nach einer netten Kleinigkeit für den Nachbarn, der immer die Blumen versorgt. Es gibt gerade Goldkiwis. Hatte Tom nicht gesagt, dass er die so gerne mag? Betreuer als Dorfbewohner. Wir werden jetzt hier kein Fass aufmachen zum Thema Fremdbetreuung, ja, nein oder vielleicht. Wir sind uns sicher, dass jede Familie da den Modus findet, der für sie passt. Was für uns beide nur wichtig ist, unsere Kinder dürfen nicht darunter leiden, dass wir selbst keine artgerechte Umgebung haben. Und artgerecht ist eben nicht, wenn Mama oder Papa und Kind allein in der Dreizimmerwohnung oder auf der Einfamilienhausscholle hocken. Das macht auf Dauer keinen glücklich.
Ich war schon arg schimpansenartig. Ich habe an mein Baby nur sehr wenige Menschen herangelassen. Wir waren lange glücklich in unserer ländlich einsamen Zweisamkeit, mein Sohn, Kind und ich. Doch selbst ich wäre irgendwann verzweifelt mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, wenn ich nicht tagsüber, wenn der aushäusig arbeitende Teil der Familie unterwegs war, andere Menschen gehabt hätte, allen voran meine Mama. Sie baute Kissenschiffe auf dem Sofa, kaufte stundenlang Holzäpfel und Salzteichbirnen im Kaufladen ein und badete im Sommer mit dem Kleinen im Planschbecken. Ich konnte arbeiten und war doch mit meinem geliebten Kind zusammen. Mein geliebtes Kind bekam mehr Input, als ich bieten konnte. Und war doch mit mir zusammen.
Irgendeine Form von Mitbetreuung fürs eigene Kind zu haben, ist unerlässlich, damit nicht einer leidet. In einem perfekten Setting hätte jeder Mensch, der mit dem Kind spielt, der ihm vorsingt, der es liebkost, eine gewachsene Beziehung zu ihm. In einem perfekten Setting würde es jeden seiner Mitbetreuer kennen, seit es denken, seit es fühlen kann. Dr. Karin Großmann von der Universität Regensburg, führende deutsche Entwicklungspsychologin, nennt vier wichtige Punkte, die eine ideale, artgerechte Betreuung kennzeichnen. Bestimmte Personen kümmern sich nur um dieses besondere kleine Kind. Teilweise tun sie nebenher noch etwas anderes. Verwandte und Nachbarn haben meist weitreichende soziale Beziehungen zur Familie, die nicht nur auf die Betreuung beschränkt sind. Hilfsleistungen beruhen oft auf Gegenseitigkeit. Die Beziehung des Kindes zu der betreuenden Person existiert auch außerhalb der Betreuung, oft über viele Jahre. Es ist klar, dass die meisten Eltern das nicht immer gewährleisten können. Umso wichtiger ist es, die Betreuer sozusagen nachträglich zum festen Teil des gewachsenen sozialen Netzes zu machen. So geht's. Der Erzieher im Kindergarten ist nicht seit Jahr und Tag Teil des Lebens des Erstgeborenen. Die Klassenlehrerin hat das Kind erst am Tag der Einschulung kennengelernt? Macht nix. Oder macht nur ein bisschen, wenn ihr sie gezielt zu Bewohnern eures Bindungsdorfes macht. Vorausgesetzt, eure Situation ist so, dass das Kind diese Einrichtung oder Betreuung besuchen soll. Wie gesagt, hier ist nicht der Ort für dieses Für und Wider. Und das geht so. Schritt 1. Anerkennen. Wirklich im tiefsten Inneren anerkennen, dass es für kleine Kinder möglich ist, neben den Bindungen an die Eltern weitere Bindungen einzugehen. Schritt 2. Einen Ort aussuchen, der sich richtig anfühlt für das Kind, der idealerweise möglichst in der Nähe ist, und dort die Person finden, zu der das Kind den besten Draht hat. Schritt 3. Diese Person als Begleitungspartner anerkennen. Schritt 4. Gegenseitige Komplimente weiterreichen. Natürlich nur, wenn sie wahr sind. Paul erzählt so begeistert von ihnen. Frau Müller hat gesagt, ihr beide habt einen echt guten Draht zueinander. Schritt 5. Wenn es irgend geht, Zeit miteinander verbringen. Auf dem Kindergartenfest mit Frau Müller zusammen den Kuchen verkaufen. Beim Stadtteilfest nicht nur Hallo sagen, sondern 3 Worte mit Frau Müller wechseln. Schritt 6. Vertrauen. Aufmerksam sein. Neugierig sein. Sich freuen, dass Frau Müller saucoole Raumschiffe bauen kann.